Während meines Theologiestudiums hatte ich einen Dozenten, der hat viele sehr geprägt, mich auch. Der war immer ungeheuer ermutigend in dem, was er sagte. Also wenn man in seiner Lehrveranstaltung irgendetwas sagte, dann reagierte er immer mit geradezu ekstatischer Ermutigung und sagte, großartig, toll, ich bin begeistert von dem Niveau in meinem Seminar, klasse. Nur wenn man etwas wirklich, wirklich richtig Dummes sagte, dann sagte er, ja, wer kann helfen, wer kann helfen? Und dann wusste man, jetzt war das vielleicht nicht ganz so schlau. So geht es möglicherweise den Engeln, die zuständig sind für die Gemeinden, die diese 7 Briefe in Offenbarung 2 und 3 empfangen, die sogenannten 7 Sendschreiben. Das ist ja die Predigtreihe, in der wir uns da befinden. Die sind jeweils zuständig für eine Gemeinde und die kriegen halt diese Briefe, diese Engel. Und eine ganze Reihe von diesen Briefen fallen in die Kategorie, wer kann helfen? Also den Gemeinden geht es jetzt nicht so gut, kriegen ziemlich viel Kritik ab. Oh, auch sehr harsche Kritik und es gibt so ein paar, da bleibt einfach nur die Ermutigung, ja großartig, ich bin begeistert von dem Niveau. Die Gemeinde in Smyrna gehört vor allem in diese zweite Kategorie, also das ist richtig gut, was da passiert. Warum? Was können wir von dieser Gemeinde in Smyrna lernen? Können wir auch ein bisschen Smyrna sein? Fragen über Fragen. Die Antworten finden sich im Text für heute aus Offenbarung 2, 8 bis 11, den sehen wir jetzt mal kurz als Folie. Aus der Luther-Übersetzung und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wenn ich jetzt so in eure Gesichter schaue und mir die Gesichter der anderen Menschen im großen Saal vorstelle, also das ist so ein Text, so typisch Offenbarung, nicht wahr? So ein kleines bisschen rätselhaft, nicht wahr? Aber wenn man ihn entschlüsselt und auch wenn man gerade die sehr ernst klingenden Aussagen in diesem Text versteht, dann ist dieser Text ungeheuer ermutigend, man fühlt sich geradezu angefeuert und man will auch ein bisschen Smyrna sein. Was war das also für eine Gemeinde? Diese Gemeinde in Smyrna wird in der Bibel nur in der Offenbarung erwähnt, wir wissen nicht, wie sie entstanden ist, aber wir wissen, dass es sie gab. Smyrna, das ist heute Izmir, da sehen wir jetzt ein paar Bilder, das ist eine Stadt, damals Kleinasien, heute Türkei, eine Millionenstadt in der Nähe von Istanbul. Ich war da übrigens vor Jahren mal zu Besuch, da gibt es einen super Kebab. Und das Wort Izmir ist übrigens auch Teil der Jugendsprache geworden. Kann es sein, dass du noch Hausaufgaben machen musst? Ist mir egal. Ja? Also ich entschuldige mich für diesen Witz an dieser Stelle in aller Form. Zur Zeit des Neuen Testaments war das auch schon eine große, pulsierende Stadt, reich, brummend vor Leben. Ein Favorit des römischen Kaisers. Der römische Kaiser fand die übrigens ganz besonders toll. Und die Einwohner waren wohlhabend kultiviert und so ein kleines bisschen hochnäsig. Also so ein bisschen wie Frankfurt, kann man sich vorstellen. Und nach der Zeit des Neuen Testamentes war diese Stadt irgendwann auch ein Zentrum der frühen Christenheit. Zum Beispiel stammt aus Smyrna Polycarp von Smyrna, Anfang, Mitte des 2. Jahrhunderts. Der war ein bekannter Märtyrer, ist also für seinen Glauben in den Tod gestanden. Und von ihm wissen wir unter anderem auch die Namen der Evangelienautoren. Also, dass das Markus-Evangelium von Markus stammt, dem Reisebegleiter von Petrus, das wissen wir von Polycarp. Und der Polycarp kommt aus Smyrna. Das heißt, wir haben von dieser Gemeinde, und das ist das Coole, 2 Momentaufnahmen. Eine hier aus der Offenbarung, die Offenbarung ist Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben, und eine ein paar Jahrzehnte später, Mitte des 2. Jahrhunderts, da ist hier auf einmal ein pulsierendes Zentrum der Christenheit, ganz wichtige Leute stammen daher. Wie kam es dazu? Wenn man dieses Sendschreiben liest, diesen Brief, dann kann man das ein bisschen verstehen, denn dieser Brief ist trotz der ernsten Lage voller Ermutigung. Und wie gesagt, da unterscheidet sich dieser Brief von diesen anderen sogenannten Sendschreiben. Die haben nämlich alle eigentlich einen festen Ablauf. Also erst stellt sich Jesus vor, und zwar er stellt sich in der Gemeinde vor, in einer Weise vor, wie es für die Gemeinde, die da angesprochen ist, besonders wichtig ist. Dann lobt er die Gemeinde, dann kritisiert er die Gemeinde, dann ruft er sie zur Umkehr, dann kündigt er das Gericht an und dann ruft er in die Verantwortung. So sind eigentlich alle diese Sendschreiben. Bei Smyrna ist das ähnlich, aber leicht abgewandelt. Also Jesus stellt sich vor und er betont, was für diese konkreten Menschen wichtig ist. Er sagt, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Wie ermutigend ist bitte schön das? Also das sagt eben nicht irgendwer. Das sagt nicht dein Nachbar, nicht dein Chef, nicht dein Lehrer, nicht mal deine Mutter, nicht mal Markus Heide, kaum noch zu steigern. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig ist. In Ewigkeit, da hört man hin, ne? Wenn der was zu sagen hat. Also Jesus stellt sich vor, so wie es für diese Gemeinde besonders hilfreich ist. Und dann geht es weiter zunächst mal wie bei den anderen Briefen. Jesus stellt sich vor, check, er lobt die Gemeinde, check, er kritisiert die Gemeinde. Nein, in diesem Brief gibt es keine Kritik. Er kündigt das Gericht an. Nein, er sagt nur, es wird ernst, aber das hat nichts mit Gericht zu tun. Er ruft zur Umkehr. Nein, anscheinend in dieser Gemeinde nicht nötig. Er ruft zur Verantwortung. Naja. Er sagt eigentlich eher was Ermutigendes. Er sagt, fürchte dich nicht, bleib getreu. Scheint also diese Gemeinde echt gut zu finden. Was erfahren wir dabei über die Gemeinde? Drei Punkte, die sehen wir jetzt auch gleich auf der Folie. Erstens, arm und trotzdem reich. Zweitens, umstritten und trotzdem klar. Drittens, verfolgt und trotzdem standhaft. Schauen wir uns das nacheinander an. Erstens, arm und trotzdem reich. In Vers 9 heißt es, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und wenn da von Armut die Rede ist, dann ist das wahrscheinlich wörtlich gemeint. Das war eben eine kleine Gemeinde in einer großen, ziemlich wohlhabenden Stadt mit echt explodierenden Mieten. Und diese kleine Gemeinde war wahrscheinlich wenig beeindruckend. Also die Leute, die sich da versammelt haben, waren nicht besonders präsentabel und bestimmt nicht besonders reich. Und die anderen in der Stadt, wenn die mitbekommen haben, da gibt es diese kleine Hausgemeinde, die haben vielleicht geschmunzelt. Guck mal, die Christen. Was für komische Leute, was für komische Treffen. Nicht mal die Technik funktioniert richtig. Bei uns heute ist natürlich alles viel besser, funktioniert alles super. Ganz im Ernst, ich bin extrem dankbar dafür. Aber Jesus weiß, also, aber Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ich weiß, dass die Leute euch so wahrnehmen, aber das macht nichts. Denn für mich seid ihr reich, weil ihr an mich glaubt. Das ist der wahre Reichtum. Erstens arm und trotzdem reich. Zweitens umstritten und trotzdem klar. Ich lese weiter aus Vers 9. Jesus sagt, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Hier müssen wir mal ganz tief Luft holen und uns klar machen, dass die allerersten Christen alle selbst Juden waren. Auch Jesus selbst war Jude. Das heißt, wenn wir im Neuen Testament Kritik an Juden finden, ist das immer eine innerjüdische Kritik, also ein innerjüdischer Streit zwischen unterschiedlichen Leuten, die alle den gleichen jüdischen Glauben teilen. Und es wurde nur in der Geschichte der Bibel schrecklicherweise zum Teil missbraucht von Antisemiten. Die haben manchmal so einzelne Verse aus der Bibel rausgeriffen und gesagt, seht ihr, da wird auch schon gegen die Juden geschimpft und übersehen dabei, dass diese Leute selbst Juden waren, die diese Kritik geäußert haben. Das muss man sich klar machen. Es geht immer um innerjüdische Auseinandersetzung. Auch hier in der Offenbarung ist der Punkt ja gerade, die nennen sich Juden, sind es aber gar nicht richtig. Das passt gar nicht dazu, wie sie sich verhalten. Wir wissen jetzt nicht den genauen Hintergrund dessen, was da geschrieben ist. Es kann sein, dass diese frühe christliche Gemeinde Anfeindung erlebt hat von den örtlichen jüdischen Gemeinden oder der örtlichen jüdischen Gemeinde. Es kann auch sein, dass es da einen Streit gab zwischen Juden und sogenannten Gottesfürchtigen. Gottesfürchtige waren eigentlich Griechen von ihrer Herkunft her, die das Judentum aber so spannend fanden, dass sie Teile davon übernommen haben. Allerdings die Ethik und den Glauben an einen Gott, die Grenzen, Rituale und das Anstrengen haben sie weggelassen. Also es war so ein bisschen Judentum light. Und es kann sein, dass es auch um den Streit zwischen diesen beiden Gruppen geht. Das weiß man nicht so genau. Jedenfalls, was wir daraus lesen, ist, dass diese junge Gemeinde angefeindet wird, und zwar von den eigenen Leuten. Und die eigenen Leute, die äußern manchmal die schlimmste Kritik, oder? Die sagen, ihr macht es nicht richtig. Die können manchmal besonders gut kritisieren. Ulrich Pazani hat mal gesagt, kennt ihr ja wahrscheinlich, der bekannte Evangelist. Ulrich Pazani hat mal gesagt, wir Evangelisten haben alle den gleichen Grabstein. Da steht drauf, so kann man das nicht machen. Und dann sagt er, weil das ihm die Leute immer sagen, so wie du das machst, so wie du von Jesus redest, so kann man das nicht machen. Und dann sagt er immer, ja, wie soll ich es denn dann machen? Ja, wissen wir auch nicht. Und dann sagt er immer zu den Leuten, Ja, solange ihr mir nicht sagen könnt, wie man es machen kann, mache ich so, wie man es nicht machen kann. Also manchmal kritisieren einen die eigenen Leute am schlimmsten, aber Jesus sagt, lasst euch davon nicht irre machen. Zweitens, umstritten und trotzdem klar. Drittens, verfolgt und trotzdem standhaft. Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Das heißt, diese junge Gemeinde wird angefeindet von innen und von außen. Ihnen droht sogar das Gefängnis. Warum? Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie sich nicht am Kaiserkult beteiligt haben. Den gab es im Römischen Reich gerade Ende des 1. Jahrhunderts. War das besonders stark, dass alle alles Mögliche glauben und praktizieren durften. Das Römische Reich war religiös ziemlich tolerant. Man konnte alles Mögliche und Unmögliche glauben. Es gab alle möglichen Kulte und Verschwörungstheorien. Also hat sich jetzt nicht so viel geändert. Mit einer einzigen Ausnahme, man musste am Kaiserkult teilnehmen. Aber man musste bekennen, dass der Kaiser eine göttliche Figur ist. Der Kaiser ist der Herr. Und da konnten die nicht mitmachen. Das war Ende des 1. Jahrhunderts besonders ausgeprägt, weil der damalige Kaiser Domitian hieß. Der hat das mit dem Kaiserkult besonders ernst genommen. Der hat in allen großen Städten Statuen von sich selbst aufstellen lassen. Also ich stelle mir vor, wie so eine Mischung aus Donald Trump und Gilderoy Lockhart. Donald Trump kennt ihr vielleicht. Gilderoy Lockhart kennen wir aus Harry Potter Band 2. Das ist dieser Lehrer, der sich selber so toll findet, dass er überall Bilder von sich aufhängt. So ein bisschen stelle ich mir den vor. Und andere im Umfeld der frühen christlichen Gemeinde haben vielleicht zu den Christen gesagt, ah, jetzt mit dem Kaiserkult, jetzt stellt euch doch nicht so an, macht halt mit. Ja? Ihr müsst ja nicht dran glauben. Sagt halt, der Kaiser ist der Herr, was in eurem Herzen ist, ist ja eure Sache. Und die Christen haben gesagt, nein, es gibt nur einen Herrn und der heißt Jesus Christus. Jesus ist der Kyrios, der Herr. Das ist der eine. Oh, und was anderes dürfen wir gar nicht bekennen, das geht gegen unser Gewissen. Und dafür sind sie ins Gefängnis gekommen. Später auch umgebracht worden, als die ersten Christenverfolgungen im Römischen Reich stattfanden. Und genau das, diese Standhaftigkeit, hat die antike Umwelt beeindruckt. Viel mehr als vieles andere. Dass die dranbleiben an ihrem Glauben. So eine Gemeinde war das also. Habt ihr sie so ein bisschen vor Augen? Wahrscheinlich eine kleine Gruppe, wahrscheinlich eher nicht wohlhabend, wahrscheinlich eher unauffällig, aber klar und erfrischend stur. So eine Gemeinde braucht eigentlich keine Ermahnungen, sie braucht höchstens Ansporn, verpackt in ganz viel Ermutigung. Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Das heißt, du wirst leiden, das wird schwer, das kann ich dir auch nicht ersparen, aber ich, sagt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte, ich habe das letzte Wort. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und wenn hier von der Krone des Lebens die Rede ist, dann ist damit nicht eine Königskrone gemeint, so wie King Charles sie bei der Krönung auf den Kopf gesetzt bekommen hat von dem englischen Bischof. Habt ihr es gesehen? Diese riesige, schwere Krone. Und man merkt, der König Charles hat echt Sorge, dass sie ihm runterfällt. Ja, ist auch echt schwierig, die zu halten. Wiegt mehrere Kilo. Nein, die Krone, die da gemeint ist, das ist der Siegeskranz, den Sportler nach dem erfolgreichen Einlauf ins Ziel aufgesetzt bekommen haben. So ein Lorbeerkranz. Das ist damit gemeint. Ein Siegeskranz. Und das war eigentlich typisch, dass dieses Bild in Smyrna verwendet wird, weil Smyrna eine Hochburg des antiken Sports war. Da fanden dauernd sportliche Wettkämpfe statt, da gab es überall auch so Sportsbars, wo man das mitverfolgen konnte. Gut, nee, das habe ich erfunden, aber es gab überall solche Wettkämpfe. Das war also ein vertrautes Bild. Der Läufer, der siegreich ins Ziel einläuft und diesen Siegeskranz aufgesetzt bekommt. Jesus sagt, das blüht euch auch. Wenn ihr treu bleibt, wenn ihr an mir dran bleibt und mit mir über die Ziellinie eures Lebens geht, sei getreu, dann kriegt ihr auch diesen Siegeskranz. Das heißt, wer mit Jesus lebt, lebt ewig. Auch der sogenannte zweite Tod kann ihm nichts anhaben. Der zweite Tod, von dem später in der Offenbarung die Rede ist, der ewig von Gott trennt. Der kann einem solchen Menschen nichts mehr anhaben, sondern der, der so über die Ziellinie seines Lebens geht, der bleibt in Ewigkeit bei Jesus. Er wird mit Jesus leben, jetzt und für immer und immer. Das sagt Jesus der Gemeinde in Smyrna zu. Und wir? Wir würden uns da wahrscheinlich kaum einreihen. So in Marburg, in Deutschland, ist es ja eigentlich ganz nett für uns Christen. Uns droht weder Gefängnis noch Tod. Aber manchmal sind die kleinen Hindernisse für den Glauben ja genauso wirksam darin, uns zu behindern. Wenn andere anfangen zu tuscheln oder mit den Augen rollen oder einem so ein paar berufliche Nachteile drohen. Also ich finde das ja super, dass Sie so gemeinlich engagiert sind, aber müssen Sie wirklich so deutlich davon reden? Können Sie es nicht so ein bisschen runterregeln? Das ist für uns alle einfacher. Und Jesus sagt auch zu uns nicht, sei getreu, dann bleibt dir das erspart, sondern er sagt, sei getreu, halte durch. Und dann läufst du irgendwann ins Ziel deines Lebens ein und dann bist du immer noch bei mir. Und du merkst, es hat sich gelohnt. So wie die Christen damals aus Smyrna. Die haben irgendwann auch das Ziel ihres Lebens erreicht, wie nach einem Langstreckenlauf. Sie sind außer Atem, alle Muskeln tun weh. Aber es ist vorbei und sie merken und blicken zurück, der Einsatz hat sich gelohnt. Denn vor ihnen steht Jesus und setzt ihnen den Siegeskranz auf den Kopf. Und neben ihnen am Rand sitzen die Engel der Gemeinden von den 7 Sendschreiben. Der Engel der Gemeinde von Smyrna und andere. Und die anderen Engel sind zum Teil so ein kleines bisschen neidisch, weil die aus Smyrna so gut wegkommen. Aber der Engel der Gemeinde aus Smyrna, der grinst auch über das ganze Gesicht. So kann das auch bei uns sein, wenn wir mit Jesus leben. Dann sehen wir an der Ziellinie unseres Lebens zurück und merken, es war nicht nur leicht, Christ zu sein. Christ sein ist nicht immer nur leicht. Manches ist auch einfacher, wenn man kein Christ ist. Manche von uns haben vielleicht auch echte Krisen und echte Gefahren durchleben müssen. Aber da steht Jesus und grinst und setzt uns den Siegeskranz auf den Kopf. Und vielleicht sitzt am Rand auch der Engel unserer Gemeinde, der Engel des Christustreffs, und grinst und denkt, es hat sich gelohnt. Es stimmt also, wir können auch ein bisschen Smyrna sein. Und wenn ihr darauf zulebt, dann stimmt doch ein und sagt, Amen.